Das Thema lautet dranbleiben, das habt ihr jetzt mitgekriegt. Kürzlich hat mich hat jemand gefragt, Mathis, was hast du für einen Galgen mit dabei? Das ist kein Galgen, sondern das ist, was du dich dran halten musst. Genau, das ist das Sinnbild für bleib dran, halt dich fest. Und ich lese dazu einen Text aus einer Schrift im zweiten Teil der Bibel. Wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Darum wird es immer etwas kompliziert. Ja, es gibt eine große Debatte, wer es war. Aber ich sage einfach mal, der Hebräerbriefschreiber oder irgendein Autor. Aber er sagt was Spannendes übers Dranbleiben. Und ich lese im Kapitel 10, Vers 32 bis 39, was er dort schreibt. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hatten mit denen, welchen es so erging. Die Situation ist die, Christen sind verfolgt worden, sie sind verschmäht worden, sie wurden als Atheisten bezeichnet, mega spannend, also im Römischen Reich galten die Christen als Atheisten. Sie wurden an den Straßen zur Erleuchtung der Stadt angezündet, an einen Pfahl gebunden angezündet. Sie wurden mit Schafpelzen überzogen und in die Arena geschickt und dann wurden die Löwen und Wölfe hinterher geschickt. Ihr habt das erlebt oder wart selber Zeugen von denen, die das erlebt haben. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn, und jetzt zitiert Hebräer eine Stelle aus dem ersten Teil der Bibel, denn nur eine kleine Weile, so wird es kommen und sich erfüllen. Und es wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keine Gefallen an ihm. Zitat Ende. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Krasse Story. Das Thema ist immer noch dranbleiben. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. John Rebling hat sich 1852 das Ziel gesetzt, Manhattan mit Brooklyn zu verbinden mit einer Brücke. Er selber ist vom Gymnasium gefallen, also irgendwo, ja genau, sagt man vielleicht nicht auf Hochdeutsch, aber ist einfach nicht durchkommen durchs Gymnasium, hat sich auf Umwegen zum Architekten gebracht und sagte, ich will Manhattan mit Brooklyn verbinden. Alle haben gerufen, unmöglich. Er kam mit seinem Sohn Washington und hat mit dem Bau begonnen. Alle haben gesagt, unqualifiziert, das Projekt ohne Anschauungsbeispiel, technisch gesehen, das geht nicht. Und sie haben sich bestätigt gefühlt, weil John Rebling nach nicht mal 3 Monaten auf der Baustelle verstorben ist und 3 Jahre später sein Sohn Washington aufgrund von den schlechten Arbeitsbedingungen und Nervenproblemen gelähmt war und kaum mehr sprechen konnte. Und alle haben geschrien, es ist unmöglich und es ist sogar dumm. Washington muss all dies über sich ergehen lassen. Und plötzlich hat er festgestellt, ich kann noch meinen Finger bewegen. Und er hat sich entschlossen, daraus das Beste zu machen. Er hat einen Tippcode entwickelt und durch diesen Tippcode und die Übersetzung seiner Frau Emily hat er 11 Jahre lang die Anweisung für den Bau der Brooklyn Bridge gegeben. Und dieser Mann steht für mich für eine Person, die gesagt hat, ich bleibe dran. Und ich weiß, was ich das nächste Mal mache, wenn ich nach Washington, da gehe ich dann auch hin, ja, wenn ich nach New York gehe. Ich werde auf die Brooklyn Bridge gehen und auf die Knie gehen und Gott bitten, dass ich auch so dranbleibe in meinem Leben. Dranbleiben, ich meine jetzt nicht das Thema in Bezug auf ein Projekt, das du hast. Aber ich meine in Bezug auf geistliche Brücken in deinem Leben. In Bezug auf dein Leben mit Gott, auf deine Bibellesebrücke, auf deine Brücke, auch geistlich gesehen, zu deinem Partner, zu deiner Familie, vielleicht zu deinen Kindern, zum Gebet. Und ich möchte dich einladen, bleib dran. Und wenn du nur noch den Finger bewegen kannst, dann sag, und daraus will ich das Beste machen. Und dann denkst du an Washington Rebelling. Und ich möchte zwei Punkte anschauen in unserem Text, warum überhaupt dranbleiben und wie dranbleiben. Warum dranbleiben? Erstens, der Hebräerbriefschreiber, der sagt etwas sehr Spannendes. Und er sagt, warum wir dranbleiben müssen, in Vers 34, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Das ist eine Begründung. Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe, darum bleibt dran. Ja, was meint er damit? Wir wünschen uns, dass unser Leben etwas so aussieht. Ziemlich geradlinig, so immer etwas aufwärts, damit wir die Aussicht dann genießen können. Aber ganz ehrlich, es ist nicht wirklich attraktiv, oder? Ja, also, cooles Leben, oder? Man ist noch alleine, darf nicht mal heiraten und so, hat zum Glück ein E-Bike. Aber die Realität des Lebens sieht eher so aus. Es geht rauf und runter, man muss Brücken bauen und das ist mit Gott nicht unbedingt anders. Aber der Punkt ist, es kann noch schlimmer sein, es kann noch so aussehen. Es kann auch alles abwärts gehen. Und was die Schrift, die wir angeschaut haben, klar macht, ist, wir heute stehen unter dem Vorzeichen des Todes. Das Leben steht unter dem Vorzeichen des Todes. Und die Frage ist, angesichts des Todes, was ist deine Hoffnung und hast du überhaupt eine Hoffnung? Und der Hebräerbrief, der geht nur darauf ein. Darum hat er von Schmähungen, Krankheiten, Leiden, Not geschrieben und hat gesagt, super, habt ihr alles mit Freuden angenommen. Weil ihr wisst, dass ihr eine bleibende und bessere Habe habt. Er wollte eine Antwort auf die Frage geben, was ist, wenn nach dem Tod alles aus ist oder wenn nichts aus ist. Und das ist die Frage schlechthin in der Geisteswissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Wenn man die Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts auf einen Punkt zusammenfassen will, ich weiß, das ist jetzt sehr plakativ, aber es geht in der Mehrheit der Schriften, die heute geschrieben werden, um die Frage, was ist, wenn mit dem Tod alles aus ist? Was ist, wenn mit dem Tod alles aus ist? Da kann man David Foster Wallace lesen, man kann Russell Bertrand lesen oder man kann Albert Camus lesen. Albert Camus hat 1942 ein kleines Büchlein geschrieben, dass die Gymnasiasten, zum Glück, John Röbling war ja nicht im Gymnasium und hat vor Albert Camus gelebt, der musste das nicht lesen, aber das liest man im Gymnasium. Albert Camus hat ein kleines Buch geschrieben, das heißt Der Mythos des Sisyphos, ein Versuch über das Absurde. Jetzt, der Titel hat schon das Programm vorgelegt. Die Schrift geht um die Frage, was ist mit, wenn mit dem Tod alles aus ist? Das sagt heute mehrheitlich die Wissenschaft. Beziehungsweise, wir sind die erste Generation, die Gewissheit darüber verloren hat, dass nach dem Tod etwas kommt. Und Albert Camus fragt, wenn das stimmt, mit dem Tod ist alles aus, was ist die Antwort? Und seine Antwort ist, es ist alles absurd. Ein Versuch über das Absurde. Und unser Leben ist nur zu versuchen, mit dieser Absurdität glücklich zu werden und zu leben. Das ist also wow, krass hoffnungsvoll, oder? So dass ja genau, das im Gymnasium, das muss man dann nicht mal mega motiviert, die Matura zu machen. Wer mit der Absurdität glücklich? Jetzt jemand, das Buch ist etwas kompliziert, aber jemand hat das Buch so zusammengefasst und hat gesagt: Stell dir vor, du stehst frühmorgens auf und denkst, heute will ich noch was so mega genießen. So etwas, was mir unglaublich Bedeutung gibt. Zum Beispiel einen Kaffee trinken. Ja, für die einen ist das mega bedeutungsvoll. Den besten Kaffee überhaupt in City Wollerau oder Freienbachhöfe gibt's hier nach dem Gottesdienst. Du nimmst ein Buch, gehst an einen Ort, wo du genießen kannst, oder du hast Sex oder irgendwas, was dir Bedeutung gibt. Und stell dir jetzt vor, im Moment, wie du aufstehst und dir das Bedeutungsvollste gönnen willst vom Tag, kommt ein Mörder, hält dir die Pistole an den Kopf und sagt, ich bring dich um. Aber ich bin ein mega gnädiger Mörder. Ich gebe dir noch 2 Stunden. Und du denkst, wow, so viel Gnade auf einen, wow, genial, oder? Jetzt, er sagt, ich gebe dir 2 Stunden. Mach, was dir noch Bedeutung gibt. Was wirst du antworten? Du wirst sagen, ich weiß nicht, ob mir der Kaffee noch schmecken wird. Ich weiß nicht, ob der Sex mir noch Spaß machen wird. Weil angesichts des Todes wird alles absurd. Und Albert Camus, Zitat, schreibt dann, wir müssen diese Absurdität schlicht annehmen und glücklich darüber werden. Jetzt, das ist nicht einfach einer, der das geschrieben hat vor 60 Jahren, sondern Joshua Kubrick, er ist ein berühmter Regisseur von Hollywood, er hat Spartacus geschrieben, ist zwar auch schon in den 60er Jahren, aber dann, den kennt man noch, den Film Spartacus, oder? Oh, ja doch. Gott sei Dank, der hat gesagt, wir müssen mit der Gleichgültigkeit des Lebens uns einfinden und dann haben wir die wahre Bedeutung des Lebens gefunden. Dass alles gleichgültig, dass alles egal, dass alles absurd ist. Und was sagt der Hebräerbrief? Er sagt, nein, mit dem Tod ist nicht alles aus. Er bestätigt, wenn mit dem Tod alles aus ist, dann ist alles hoffnungslos und gleichgültig. Und da haben alle Geisteswissenschaftler heute recht. Aber was ist, wenn es nach dem Tod weitergeht? Und er sagt, du hast eine bessere und bleibende Habe, wenn du an Jesus glaubst. Warum? Weil Jesus ist gestorben und er ist nach 3 Tagen auferstanden aus dem Tod. Kurz gefasst, er hat den Tod besiegt. Die Auferstehung von Jesu bedeutet, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass es weitergeht. Und ich weiß, es ist wissenschaftlich schwierig zu glauben, dass jemand aus dem Tod aufersteht und nicht mehr stirbt. Aber es ist spannend, dass die Auferstehung von Jesus, man sagt heute in der Theologie und in der Geschichte Wissenschafts, ist die einzige plausible Erklärung, warum das Christentum überhaupt entstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, kann man sich nicht erklären, warum das Christentum überhaupt entstanden ist. Jesus ist aus dem Tod auferstanden. Er lebt, er hat den Tod besiegt. Du hast eine bessere Habe. Und ich frage mich manchmal, wie egal noch, ob wir Mega-Christen sind oder Mega-Freikirchenleute sind oder gar nicht oder auf der Suche sind, egal was. Aber wir alle neigen dazu, die Ewigkeit irgendwie in unsere Endlichkeit packen zu wollen. Und wir staunen darüber, dass sich Menschen das Ende leben wollen. Weil wir alles in dieses Leben hineinpacken. Wir brauchen alles Gute, wir brauchen alle Highlights, Hauptsache irgendwas, was mir mich über den Tod vertröstet. Aber die Botschaft der Bibel ist, das Beste kommt erst noch. Und das ist Römer 8, Vers 28. Und ich glaube, Hebräer lehnt sich an Römer 8, Vers 28 an. In Römer 8, Vers 28 steht, denn wir wissen, das Beste kommt erst noch. Es steht dort, Gott wird alles zum Besten zusammenarbeiten in meinem Leben. Mark Patterson hat Römer 8, Vers 28 die Brooklyn Bridge der Bibel genannt. Weißt du warum? Er hat zwar die Story von John Rebling nicht gekannt. Darum, weil es sich lohnt, dran zu bleiben, auch wenn in deinem Leben nicht alles super ausschaut. Bleib dran. Warum? Weil das Beste erst noch kommt. Das ist die Botschaft. Warum dranbleiben? Weil das Beste kommt erst noch. Und jetzt, wie dranbleiben? Und da schreibt jetzt der Text oder sagt der Text Folgendes. Im Vers 32 legt er los und sagt, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet oder angenommen. Er sagt, erstens, denkt zurück. Seine erste Botschaft ist, denk mal zurück in deinem Leben. Und schau auf alles, was du erlebt hast. Und dann, was stellst du fest? Sagt, beginn mal zu denken. Schmähungen, Krankheiten, Bedrängnisse, alles Üble von deinem Leben, was stellst du fest? Und jetzt ist interessant, wie er schreibt, ihr habt, ihr hattet. Es ist alles Vergangenheit. Entweder perfekt oder plusquamperfekt. Wenn du das nicht sagst, einfach, es ist vorbei. Er geht darauf ein und sagt, das ist alles Vergangenheit. Jetzt sagt nicht, dass das keine Bedeutung mehr hätte, sonst würde er es nicht schreiben, sondern sagt, du bist durchgekommen. Du bist durchgekommen. Es gibt eine mega Story von Max Lucado, schreibt das in seinem Buch, Du wirst es schaffen, ein Ereignis von seinem besten Freund, von J.J. Jasper. J.J. Jasper ging mit seinem 5-jährigen Sohn zu einem Vater-Sohn-Ausflug zum Strandbar gefahren. Und was zu einem der schönsten Tage hätte werden sollen, wurde eine Katastrophe. Als der Buggy umkippte und den 5-jährigen Sohn erdrückte, der kurz darauf verstarb im Sand. Und J.J. Jasper stand dort und musste seine Frau anrufen, der Mutter des Sohnes. Und dann hat er was gesagt, das war mega krass. Er hat angerufen und hat seiner Frau gesagt, ich muss dir die schlimmste Botschaft meines Lebens sagen und unseres Lebens. Aber bevor ich dir das sage, bitte ich dich daran zu erinnern, was an Gott gut ist. Und danach werde ich es dir sagen. Wieso? Weil wenn die Probleme kommen, dann können wir nicht mehr geradeaus denken. Wir müssen, bevor die Probleme in unser Leben kommen, wissen, was an Gott gut ist. Weil wenn sie kommen, dann können wir nicht mehr geradeaus denken. Aber dann muss es unsere Seele wissen. Max Lucado beschreibt das und sagt, wo er das gehört hat von seinem Freund, da hat er sich entschieden, ich muss heute mir in Erinnerung und in mein Herz predigen, was an Gott gut ist. Dass der Himmel immer nur noch einen Augenblick entfernt ist, dass der Tod nicht das Letzte ist, dass Jesus immer noch gut ist, dass das Beste erst noch kommt. Und J.J. Jasper hat jetzt Folgendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, es sind dann Leute gekommen und die haben gesagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und er sagt, das ist nicht wahr. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Man wird nie darüber hinwegkommen, wenn einem eine Person genommen wird, die einem das Liebste ist. Aber man wird immer durchkommen. Du wirst nie darüber hinwegkommen, wenn was in deinem Leben Schlimmes passiert. Aber weißt du was? Du wirst immer durchkommen. Es geht, und denk daran zurück. Das, ganz ehrlich, denk daran zurück in deinem Leben. Wie viel hast du schon erlebt, wo mega schwierig war? Denk zurück, du bist durchgekommen. Das heißt nicht, du bist drüber hinweggekommen, aber du bist durchgekommen. Denk daran zurück, das Beste kommt erst noch. Das müssen wir uns predigen, das müssen wir unserer Seele sagen, das müssen wir nicht unseren Ohren sagen, sondern uns selber. Und zwar jetzt, wenn es uns gut geht. Auf das, wenn wir nicht mehr gerade ausdenken können, dass wir es wissen. Es gibt eine krasse Story, man hat festgestellt, dass Schädel-Hirntrauma-Patienten, die nicht mehr reden können, die können noch singen. Die können plötzlich noch Lobpreislieder singen, die sie in der Kirche gelernt haben. Sie können plötzlich Verse auswendig aufsagen, obwohl sie nicht mehr reden können. Das hat man heute erforscht, man weiß wieso. Man weiß, weil das Redezentrum ist in der linken Hirnhälfte. Aber zu singen ist in der rechten Hirnhälfte. Und im Moment, wo wir nicht mehr gerade ausdenken können, Logik, Verstand, Wissen, Reden, das ist alles in der linken Hirnhälfte, wenn das nicht mehr geht, dann übernimmt eine tiefere Funktion unseres Hirns, die rechte Hirnhälfte, diesen Teil. Du musst es jetzt dir sagen, was an Gott gut ist. Und dann sagt Jesus, der Hebräerbrief ist ja auch irgendwie Jesus, denkt dran, und dann kommt das Zweite. Und er sagt im Vers 35, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Er sagt, das ist das Zweite, woran du dich halten musst. Werft das Vertrauen nicht weg. Und jetzt mal die goldene Frage, so am Sonntag früh, bevor alle einschlafen. Was ist Vertrauen? In der Zwischenzeit suche ich einen Stift. Was ist Vertrauen? Überzeugung? Festhalten an den Zusagen. Vertrauen, Zuversicht. Ja. Ich möchte, also ich habe diese Symbole mit meinen Kindern geübt. Und Vertrauen sieht so aus. Das griechische Wort hier für Vertrauen, das gebraucht wird, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt Paresia, Offenheit. Ich weiß nicht, warum es nicht Offenheit übersetzt, wenn es schon Offenheit heißt. Aber das ist der Sinn vom Vertrauen. Sei offen gegenüber Gott, in welche Richtung es geht. Sei offen. Weißt, ich weiß schon immer, wo es hingeht. Nämlich immer Richtung Himmel. Oder sagt, ja, schon klar. Immer einfach Richtung Himmel. Aber, und ich weiß immer ganz genau, wo ich eigentlich hin will und wo Jesus mir nachfolgen soll. Aber interessanterweise hat Jesus mal nicht gesagt, spring voraus und ich komme sowieso hinterher oder ich bin immer bei dir. Ja, klar. Dann spring mal ohne, so, genau. Sondern hat gesagt, folge mir nach. Und ich wähle den Weg. Ich habe ein tolles Buch gelesen, das hat gesagt, was ist ein guter Leiter? Ein guter Leiter ist, wenn er die Richtung ändert und alle hinterherkommen. Jesus ist der beste Leiter, den es gibt. Gott ist der beste Leiter deines Lebens. Wenn er der beste Leiter ist und er die Richtung ändert, dann geh hinterher. Das ist ein guter Leiter. Und wir wünschen uns immer Gott, das geht geradeaus, aber manchmal sagt er raus, jetzt geht es nach runter. Jetzt geht es nach links, jetzt geht es nach rechts. Wer wirft deine Offenheit gegenüber Gott nicht weg? Wir wollen Gott immer vorschreiben, wie es sein soll, was kommen muss. Und auf der einen Seite dürfen wir das, aber schlussendlich müssen wir offen sein und sagen, Gott, du weißt es besser. Weil ich will nicht meine tiefsten Wünsche erfüllt, sondern meine wahren Bedürfnisse gestillt. Ich will nicht meine tiefsten Wünsche erfüllt, sondern meine wahren Bedürfnisse erfüllt. Und dabei hat mir Odysseus geholfen. Homer schreibt in der Ilias die 11-jährige Rückfahrt des Odysseus, wie er mit seiner Mannschaft unterwegs ist auf seinem Schiff und sie kommen an der Insel der Sirenen vorbei. Und die Sirenen, die hatten einen unglaublich betörenden Gesang. Und kein Menschenohr hat den Gesang gehört und überlebt. Warum? Weil man so von Sinnen war, wenn man sie singen gehört hat, dass man mit dem Schiff direkt auf die Insel zugesteuert hat und an Felsen zerberstet ist und untergegangen ist oder dann von den Sirenen umgebracht worden ist. Odysseus hat davon gewusst. Er kam mit seiner Mannschaft auf die Insel der Sirenen zu und dann sagte er, bindet mich an einen Masten und hat befohlen, dass sie sich alle Wachs in die Ohren stopfen, damit sie nichts hören, die Matrosen. Sich selber ließ er nur anbinden und hat gesagt, stopf mir nicht die Ohren zu. Aber behandelt mich wie einen Freund. Ich weiß, ich werde ausflippen. Ich werde euch verfluchen. Ich werde euch den Tod predigen, wenn ihr mich nicht freilasst, damit ich die Sirenen höre, damit ich zu den Sirenen fahren kann. Ich weiß, ich werde außer Sinn sein. Ich weiß, ich werde alles machen, dass ihr mich losbindet. Aber behandelt mich wie einen Freund. Anders gesagt hat er gesagt, gebt mir nicht, was ich will, sondern was ich brauche. Gebt mir nicht, was ich will. Ich will jetzt die Sirenenhöhle, ich will jetzt meinen Spaß haben, sondern gebt mir, was ich brauche. Und das müssen wir zu Gott beten. Gib mir nicht nur meine tiefsten Wünsche, sondern meine wahrsten Bedürfnisse erfüllt und gestillt. Darum wirf dein Vertrauen nicht, deine Offenheit Weil wenn Gott eine Kurve macht, dann weiß er warum. Das nächste ist, was im Text steht, wirf dein Vertrauen nicht weg. Und dann heißt es im Vers 36 im zweiten Teil, damit ihr das Verheißene empfangt, denn nur noch eine kleine Weile. Es heißt da, es gibt eine Verheißung, die Gott dir gibt in dein Leben. Bleib dran, weil es kommt, die Verheißung. Nur eine kurze Weile. Und dort zitiert er einen Teil aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Habakkuk-Brief. Dort steht, wenn sich eine Vision, eine Verheißung von Gott auch hinzieht, dann harre ihrer. Es kommt noch. Bleib dran. Gott gibt eine Verheißung. Jetzt bleib dran. Ich habe manchmal das Gefühl, Gott gibt Verheißungen und dann geht er auf die Stanz. Und ich denke, was macht Gott jetzt? Und plötzlich kam mir wie ein Satz in den Sinn. Wenn du das Gefühl hast, Gott geht auf die Stanz, nein, er holt Anlauf. Er geht weg, oder das heißt es schön mal in den Psalmen, in den Gedichten der Bibel, mit meinem Gott werde ich Mauern überspringen. Und ich weiß jetzt warum und wie das geht. Ich stehe vor der Mauer meines Lebens, vor Verheißungen, die sich nicht erfüllen, vor Problemen, die ich nicht überwinden kann. Und dann lese ich, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Ja, wie denn? Gott ist ja weggegangen. Nein, er hat Anlauf geholt, dann kommt er herangerannt und springt mit mir, oder er hebt mich dann hoch und springt mit mir über die Mauer. Das ist, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Das Verheißene kommt noch. Ich habe manchmal das Gefühl, Verheißungen von Gott verzögern sich. Nein, er holt Anlauf. Bleib dran, damit du das Verheißene empfängst. Ich möchte ein Zeugnis geben, das ist schon mega lang her. Aber es ist etwas vom Eindrücklichsten. Nicht, dass ich das immer erlebe, es wäre zwar mega cool. Aber ich war noch im Studium, meine Frau war noch im Studium, wir haben geheiratet, eine Wohnung bezogen. Ich habe 50% bereits gearbeitet, dass wir überleben. Und wir haben in Rien gewohnt, also dank Deutschland und dank Aldi haben wir überlebt. Ich habe 50% daneben noch doktoriert und an der Universität war ich eingeschrieben. Sie war noch eingeschrieben. Wir haben mega viel so Studiengebühren bezahlt, alles. Ich habe mich gefragt, es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ja, aber dann war ich hatte so einen alten Knochen von Handy. So, also noch mit Antenne, ja. Damals war es so, dass die Handys immer kleiner werden mussten. Ja, heute werden sie immer größer. Irgendwie auch komisch. Auf jeden Fall, ich hatte so einen Knochen und alle hatten schon das erste Smartphone und so. Und dann kam etwas Komisches. Ich hatte den Eindruck, als sagt mir Gott, Mathis, du investierst mega viel in die Kirche. Du gibst von deinem Geld. Eigentlich könntest du dir, wenn du das alles nicht tun würdest, ein eigenes iPhone kaufen. Ich will dir eins schenken. Und ich dachte, ja, cool. Hab das niemandem gesagt, weil es tönt ja irgendwie komisch. Und es kam einfach kein iPhone vom Himmel. Nicht? Kam einfach nicht. Ich habe den Garten umgegraben, überall gesucht, kam gar nichts. Eines Tages ruft mich ein Freund an und sagt, hey, mein Freund hat sein altes iPhone 3G, das er nicht mehr braucht, willst du es haben? Das ist meine Erfüllung. Ich muss noch 20 Franken zahlen. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe, glaube Gott falsch verstanden. Aber 20 Franken waren für mich fast geschenkt. Aber dann hatte ich mein iPhone 3G. Ich war begeistert. Weißt du warum? Nicht, weil es so super war, sondern weil es die Verheißung von Gott war. Wenn du eine Verheißung hast in deinem Leben, bleib dran. Weil Gott heiligt Wünsche in deinem Leben, die er dir gibt. Wenn du weißt, das ist eine Verheißung von Gott. Das muss sonst niemand wissen, aber er wird es erhören. Bleib dran. Und dann kommt das Letzte und das Schönste. Dann sagt Vers 36 voraus, Geduld aber habt ihr nötig. Geduld habt ihr nötig. Ich dachte, das ist der doofste Befehl der Bibel. Hab Geduld. Geduld gehört für mich irgendwo in den Gefühls... Ah, ich habe es gar nicht gezeichnet, da die Verheißung. Die Verheißung ist natürlich... Genau, das ist noch die Frage. Wie macht man eine Verheißung? Das ist die Verheißung. Weiß jemand, was das ist? Ein Regenbogen, genau. Das war jetzt montags mal am Sonntagmorgen. Halt an der Verheißung fest. Und jetzt kommt es, Geduld hast du nötig. Was ist das? Eine Sanduhr, genau. Geduld hast du nötig. Wieso kann die Bibel Gefühle befehlen? Sei fröhlich. Ja, super. Kannst du mal versuchen, so morgen früh so mal aufstehen, wenn du weißt, so jetzt bist du richtig fröhlich. Bei mir funktioniert das immer automatisch so, dann bin ich mega fröhlich. Geduld hast du nötig, also sei geduldig. Ja, genau wie? Bis ich festgestellt habe, Geduld kannst du eigentlich nicht befehlen, aber du kannst sie dirigieren. Es kam mal ein Paar und hat gesagt, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, was auseinandergelebt? Wenn du zwei Boote hast, die du nicht zusammenbindest, die werden unweigerlich auseinandertreiben. Und so ist es mit den Gefühlen. Die Gefühle kannst du nicht befehlen, du kannst sie dirigieren. Wenn du an deine Gefühle keine Seile wirfst, dann werden sie wegschwimmen. Und das Geduld hast du nötig, das ist die Bedeutung. Wirf an deine Gefühle ein Seil, dass wenn sie schon weggehen, dass sie nicht wegschwimmen. Bleib dran. Und jetzt, mich hat etwas unglaublich getröstet. Es gibt 150 Gedichte in der Bibel, die Psalmen. Und was ist die häufigste Frage in den Psalmen? Warum? Gott, warum? Es ist eine andere. Wie lange noch? 20 Mal kommt in dem Psalm, wie lange noch? Ich habe irgendwie gedacht, ja, das fühlt sich ziemlich echt an. Ich fuhr heute mit der ganzen Familie von Männedorf, Jütikon, da hier rüber über den Damm und da war Iron Man und ich habe schon gewusst, warum Gott das Auto erfunden hat. Ja, um mich Geduld zu lehren. Ja. Also dort lernst du am besten streiten und dich danach irgendwann wieder versöhnen. Und Geduld, also wenn du Auto fahren willst, dann lernst du Geduld. Das ist obermühsam, ja. Dann fahren die mit den Fahrrädern, überall gibt's Baustellen im Sommer. Das ist es, genau, oder? Und das nervt mich dann. Dann die Kinder hinten, die singen noch Sonnenstrahl, so ein Kinderlied. Rauf und runter eine ganze CD über Sonnenstrahl, tanz einmal. Und ich dachte, ja, ich tanze gar nicht, ich will Gas geben. Und es ist mega mühsam. Und ich frage auch gefühlt, wie lange noch? Und ich merke, gegenüber Gott bin ich gleich wie ein Kind mir gegenüber, wenn es auf Weihnachten zugeht. Meine Kinder fragen tausendmal, wie lange noch? Wie lange noch? Wie? Und ich, ja, es ist mega schnell, ich habe noch kein Päckli gekauft. Aber dennoch, wie lange noch? Und manchmal sitzen wir Gott auch mit dieser Frage in den Ohren, wie lange noch, wie lange noch? Aber aus der Perspektive des Erwachsenen fürchten wir uns schon, dass es nur noch 5 Monate sind bis Weihnachten. Ist es nicht so? Und sonst heute die Erinnerung, dass man ein Geschenk kaufen kann. Was heißt denn Geduld? Das griechische Wort für Geduld hier heißt wörtlich eigentlich darunter bleiben oder dranbleiben. Darunter bleiben. Geduld im Griechischen heißt darunter bleiben. Bleib drunten. Manchmal geht es unten durch, bleib unten. Bleib dran, halt dich fest. Und ich möchte aufhören mit einer Geschichte. Es ist Redmond Derrick, er war 1998 für die Britannien Anwärter auf olympisches Gold im 400-Meter-Lauf. Und alle haben auf ihn gesetzt. Er hatte den britischen Rekord aufgestellt, kurz davor, und man wusste, wenn er nochmals so läuft, er wird die Goldmedaille gewinnen an den Olympischen Spielen. Er war im Halbfinal. Er rannte los, nach der ersten Kurve hat er einen Muskelfaserriss. Er stürzte mitten auf der Laufbahn zusammen, alle anderen an ihm vorbei und er wusste, meine Goldmedaille geht hier weg. Und er sagte sich, ich bin hierher gekommen, um ins Ziel zu laufen. Und er stand auf mit schmerzverzehrtem Gesicht und humpelte los. Und plötzlich stürmt ein Mann aus der Tribüne auf die Laufbahn, wird noch zurückgehalten von den Sicherheitspersonen, schüttelt die weg, wird durchgelassen und dieser Mann kommt zu Derek hinzu und greift ihm unter die Arme. Das war sein Vater. Und sein Vater sagt zu Derek, das musst du nicht machen. Und Derek sagt ihm, doch, das muss ich. Und der Vater antwortete, dann komme ich mit dir. Und für mich ist das ein Bild für Gott geworden. Manchmal geht es unten durch. Aber weißt du was? Gott kommt zu dir. Und er ist der beste Vater deines Lebens. Und er sagt, und ich komme mit dir. Derek Redmond kam ins Ziel als Letzter. Aber er ist Erster geworden. 600.000 Leute sind aufgestanden, haben ihm Standing Ovation gegeben. Es war das Highlight seines Lebens. Und ich weiß, mit Jesus kannst du verlieren. Und du wirst trotzdem gewinnen. Ich möchte dieses Video zeigen, es ist auf YouTube, überall findet man es, ich habe es jetzt zusammengeschnitten. Das ist für mich die Botschaft, warum dranbleiben. Das Beste kommt nicht erst noch, sondern eigentlich hat der Text geheißen, ihr habt das Bessere schon. Und weißt du, was das Bessere in deinem Leben schon ist? Das ist dein Vater, der dir unter die Arme greift, dein himmlischer Vater. Darf ich dir sagen, wenn es herkommt, dann bleib mit Jesus dran. Und wenn du das Gefühl hast, es bringt gar nichts mehr, bleib mit Jesus dran. Und ich möchte dir das predigen, wenn ich darf, heute Morgen. Und ich möchte dich einladen, gib dem Jesus nochmal eine Chance in deinem Leben. Wenn du heute in die Kirche gekommen bist, und gesagt hast, ich gebe den Glauben auf, es sagt mir nichts. Angesichts vom Tod ist alles sinnlos. Aber es ist jemand, der den Tod besiegt hat. Und Christsein bedeutet nicht, dass es in deinem Leben aufwärts muss gehen. Es kann abwärts gehen und es kann abwärts gehen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du nicht an dieser Gleichgültigkeit die Hoffnung verlieren musst, sondern dass du jemanden hast, der zu dir kommt. Weißt du, merkst vielleicht, dass heute Morgen Jesus vor dem Leben steht und anklopft. Er ist nie weggegangen, auch wenn du vorausgerannt bist. Dann mach ihm auf und gib ihm die Hand zum Leben. Wir feiern jetzt Abendmahl dann. Und wir feiern, dass Jesus gestorben ist, weil du weggerannt bist. Und er ist dir hinterhergerannt. Er ist in den Tod eingerannt. Aber weißt du was? Er ist auferstanden, dass es Hoffnung gibt. Dann nimm das Abendmahl. Komm vor's Kreuz im übertragenen Sinn. Komm vor's Kreuz. Weil an dem Kreuz kannst du dich festheben. Und bleib dran. Ich bete und dann singen wir das Lied, ich komme vor's Kreuz. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo umgekehrt an uns dran bleibt. Unglaublich, Jesus. Wenn wir vorausrennen, du rennst hinterher. Wenn wir nach rechts springen, dann kommst du auch noch dort und kommst wieder von vorne uns entgegen. Du willst uns unter die Arme greifen. Und ich bete darum, Jesus, und ich bete darum auch, dass für mein Leben, wenn es gut geht und alles gut ist, dann habe ich kein Problem, dir Loblieder zu singen. Aber ich weiss nicht, was ist, wenn Troubles kommen und ich down gehe. Und ich bete dich, dass ich jetzt meiner Seele sagen darf, was ich dann muss können, auswendig wissen. Dass ich dranbleibe, dass ich weiss, die Verheißung kommt noch, das Beste kommt erst noch. Und dass ich mag drunter bleiben. Und ich bete für einen neuen Mut, einfach zu sagen, ich gehe mit dir weiter. Ich fange wieder an beten für unsere Kinder. Ich fange wieder an mit Bibel lesen, auch wenn es sich auch mega staubig und ungeduldig anfühlt. Und ich gehe nochmal einen Schritt. Und Jesus, jetzt kommen wir vor das Kreuz. Ich komme vor das Kreuz. Und ich will dich anbeten. Weil du allein bleibst, alles andere vergeht. Du allein hebst, alles andere lässt mich manchmal fallen. Du bist unglaublich gut, Jesus. Amen.